Neu bei Kaufkraft. Themenstark. Aufbauend auf Kaufkraft, der Entscheider-Talk, beleuchten wir ein Schwerpunktthema über mehrere Folgen. Praxisnah, fokussiert und mit echten Einblicken aus der Praxis. Für alle, die wissen wollen, was den Einkauf wirklich antreibt. Los geht's mit dem Themenschwerpunkt Sicherheit und Verteidigung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Wir hören uns.
Liebe Einkaufsinteressierte, herzlich willkommen zu einer themenstarken Ausgabe des BME-Podcasts Kaufkraft. Hier gehen wir tiefer. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München. Einkaufsfragen beschäftigen mich seit über 25 Jahren und ich freue mich, mit Ihnen heute abzutauchen. Denn manchmal reicht ein oberflächlicher Blick nicht aus, um die ganze Geschichte zu sehen. Genau dafür haben wir Themenstark entwickelt, den neuen Kanal vom BME-Podcast Kaufkraft. Hier geben wir Ihnen vertiefende Einblicke in spannende Einkaufsthemen über mehrere Folgen hinweg. Im heutigen Deep Dive begrüße ich als Tauchpartner Herrn Markus Gerlach von der Firma Rheinmetall. Gemeinsam blicken wir auf das Fokusthema Marktentwicklung und Lieferantenmanagement im Rüstungsumfeld. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, Herr Klemann. Ich freue mich auf den Tauchgang.
Okay, dann halten wir jetzt nicht die Luft an, vielleicht nur einen Moment lang. Worüber sprechen wir heute? Deep Dive Markt- und Lieferantenmanagement im Rüstungsumfeld. Wir haben da vor einiger Zeit schon überblicksartig eine Ausgabe im normalen Kaufkraft-Podcast-Lauf aufgezeigt. Heute wollen wir tatsächlich wirklich tiefergehend sagen, was ist in der Rüstungsindustrie, die ja vor vielen Herausforderungen stellt. Wie geht man damit um? Wie entwickelt man nicht nur Lieferanten, sondern vielleicht ganze Lieferketten? Da freue ich mich eben sehr, mit Ihnen sprechen zu dürfen, Herr Gerlach. Aber vielleicht stellen Sie sich und auch Ihren Arbeitgeber Rheinmetall ganz kurz mal vor.
Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Markus Gerlach. Ich bin Einkaufsleiter des Rheinmetall-Konzerns. Bin fast 27 Jahre im Konzern und habe davor in München BWL studiert mit den Schwerpunkten Marketing und vor allen Dingen Controlling. Bin als Controller 99 in den Rheinmetall-Konzern eingestiegen bei Pierburg. Pierburg ist den Leuten bekannt als Automobilzulieferer und das ist auch so. Rheinmetall hat eine Automobilzulieferungssparte, neben der heute eher etwas präsenteren Rüstungssparte. Und in der Zeit bei Rheinmetall, also diesen 27 Jahren, bin ich 12 verschiedene Stationen durchlaufen in 5 Funktionsbereichen auf 3 Kontinenten. Also klar, Europa, Deutschland, habe aber auch in China gearbeitet, 2001 bis 2004 als CFO eines neu gegründeten Joint Ventures, natürlich im Automobilbereich. Ich war entwicklungsverantwortlich, ich war marktverantwortlich und Werkleiter in den USA für den Automotive-Bereich und bin 2014 dann in den Einkauf eingetreten bei Pierburg im Automobilsektor bei uns und durfte dann kurze Zeit später die Zusammenarbeit im Rheinmetall-Konzern einkäuferisch orchestrieren. Wir hatten vor 2018 gar nicht zusammengearbeitet und das tun wir mittlerweile, hat angefangen im Nicht-Produktionsmaterialbereich und heute, nachdem ich kurz aus dem Einkauf raus war von 2020 bis 2023, arbeiten wir in allen Bereichen des Einkaufs zusammen.
Und heute schauen wir uns ja das Thema Rüstungsindustrie und insbesondere da Lieferantenmanagement, Lieferkettenmanagement genauer an. Vielleicht können Sie uns da mal einen kurzen Überblick geben. Wie gesagt, es gibt einen ausführlichen Podcast dazu, aber hier einen kurzen Überblick. Was sind die aktuellen Herausforderungen in Ihrer Lieferkette, respektive dann eben auch für Ihre Einkaufsorganisation als Lieferkettenmanager?
Ich glaube, liebes Publikum, es lohnt sich da nochmal zurückzublicken vor die Zeitenwende, die Zeiten der Friedensdividende. Denn da war eben ja Abrüstung das, was jeder gerne wollte. Wandel durch Handel, das friedliche Miteinander, total schön und nachvollziehbar, möchte ich auch. Aber in diesen Zeiten der Abrüstung gab es eben kaum Neuaufträge für Rüstungsunternehmen. Die Stückzahlen waren gering, Lieferzeiten waren eigentlich egal. Und in Summe war das so eine Industrie, ich sag's ein bisschen flapsig, im Dornröschenschlaf. Das war eben das, was bei uns im Konzern auf der Defense-Seite stattgefunden hat. Und auf der Automotive-Seite, klar, der Aufstieg, die Globalisierung der Automobilindustrie, globale Lieferketten, schnelle, effiziente, kosteneffizient, Qualität ist wichtig, On-Time-Delivery ist wichtig. Das war so ein bisschen die Disparität, die wir auch auf den beiden Unternehmensbereichen sehen konnten bei uns. Und dann kam eben, Herr Klemann, die Zeitenwende 2022. Und nochmal, glaube ich, etwas stärker betont jetzt mit der Wiederwahl von Präsident Trump und auch dem Auftritt von JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz dieses Jahr. Das hat den Europäern, uns Deutschen eben deutlich gemacht, Mensch, wir müssen doch deutlich mehr für unsere eigene Verteidigung tun. Und jetzt ist es eben so, dass auf einmal auf der Rüstungsseite tatsächlich da ist Aufbruch, da muss Aufbruch jetzt sein. Das geht voran. Das heißt, wir brauchen Geschwindigkeit, wir brauchen höhere Stückzahlen, On-Time-Delivery, Qualität. All das, was Automotive seit Jahrzehnten gemacht hat, kommt jetzt eben auch als wichtiges Thema auf der Defense-Seite in die Lieferkette rein.
Und da wollen wir eben tatsächlich tiefer gehen, ne? Dass wir hier wirklich massive Änderungen für die Lieferkette absehbar haben und gleichzeitig muss man die ja auch gestalten. Und ich würde das gerne ein bisschen abschichten im Sinne von, was macht man auf einer strategischen Ebene? Sie haben das gesagt, ne? Aufträge waren knapp. Das heißt, im Zweifelsfall gibt es gar nicht genug, also gibt es eine unzureichende Lieferantenbasis, einfach nicht genug Player, die sich wirklich dann auch in der Rüstungsindustrie umtun. Ich selber habe das mal in einem Projekt im Energieumfeld kennengelernt. Wenn man dann guckt, wir müssen etwas bauen, wo es exakt global null Lieferanten gibt. Und dann muss man irgendwie das nicht den Lieferanten managen, sondern auf einer Marktebene vorgehen. Also was sind Dinge, die Sie da tun, um, sage ich jetzt mal, das große ganze Markt, also Zulieferermarkt, zu entwickeln?
Ja, genau. Also das eine ist natürlich, dass wir nochmal zurück mit den Minimalstückzahlen, die es damals gab, waren wir in weiten Bereichen einfach für Lieferanten gar nicht relevant, weil wir halt einen kleinen Anteil nur hatten. Jetzt sind unsere Anteile größer. Das heißt, und da hilft uns natürlich auch die Medien und die Öffentlichkeit, Lieferanten begreifen, dass bei uns Wachstum möglich ist und kommen tatsächlich auf uns zu. Und da ist eigentlich die Herausforderung, den starken Sturm auf uns sinnvoll zu steuern und daraus dann für alle auch Mehrwert zu generieren. Denn ich hatte es gesagt und ich wiederhole mich da immer ein bisschen, aber die Geschwindigkeit und die Abgesichertheit ist einfach wichtig. Und dass auch Mensch oder Unternehmen, die neu jetzt als unser Lieferant reinkommen wollen, da bitte ich immer um Verständnis, dass wir den Zeitfaktor immer betrachten müssen. Denn natürlich, wie in vielen Industrien, aber ganz besonders auch bei uns, sind halt Qualifizierungsprozesse notwendig, die dann schlussendlich auch mit dem Kunden vereinbart werden müssen. Und das dauert, das bedeutet Zeit. Und insofern fahren wir jetzt zum ersten Schritt die Kapazitäten bei unseren Bestandslieferanten hoch und nehmen dann eben tatsächlich neue Lieferanten mit dazu. Wir haben jetzt die wahrscheinlich goldene Möglichkeit, tatsächlich Lieferanten aus der gerade Automobilindustrie einzuladen, hier mitzuwachsen. Und da gehört immer dazu, die Stückzahlen werden nie ganz so groß werden wie bei Automotive, aber nichtsdestotrotz mögen gegebenenfalls die Teile wertiger sein, wie auch immer. Es macht auf jeden Fall Sinn. Und der Benefit für uns, um das ganz klar zu sagen, ist natürlich diese Effizienz der Automobilindustrie. Ist den Lieferanten, wohnt denen schon inne. Das heißt, man kann auf einer ganz anderen Basis aufsetzen.
Machen Sie auch irgendwo, sagen wir mal, übergeordnet so Lieferantentage oder Potenziallieferantentage? Also ist da auf unserer Instrumentenebene was? Auch da wieder aus meiner Erfahrung, ne, da hat man dann irgendwo mal Gespräche mit Lieferanten geführt und einfach zu sagen, also ich will nicht sagen Karotte hinhalten, aber zu sagen, hey, das ist das, was wir machen, oder in Ihrem Fall, ne, wir hören das ja, also wie spricht man oder spricht man auch eben gezielt Lieferanten oder bestimmte Märkte an, wo man sagt, wir sind jetzt als Rheinmetall ein Kunde oder wie läuft das ab?
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Lieferantentage hatten Sie genannt. Klar, das tun wir. Das machen wir oftmals themenbezogen. Das heißt, wenn erkennbar wird, dass ein Kunde eine Großbestellung plant, das sind ja alles auch politische Vorhaben, die also länger auch bekannt sind, dass das kommt, bereiten wir uns darauf vor, machen entsprechende thematische Lieferantentage. Das heißt, rund um ein Produkt, um ein System laden die entsprechenden Lieferanten ein, natürlich auch neue, und zeigen da, was wir vorhaben, in welchem Zeitrahmen und welche Stückzahlen da anliegen. Das andere ist auch, wir wachsen ja auch global, wir bauen viele Werke, nicht nur in Deutschland. Und bei eben ausländischen Beschaffungsvorhaben von staatlichen Kunden machen wir dann regionale Lieferantentage. Das heißt, in einem x-beliebigen Land, sag einem EU-Land, wo wir neu sind, stellen wir uns vor, stellen wir uns den Lieferanten vor, der Industrie vor und zeigen auf, was wir vorhaben. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, ich hatte erwähnt, dass wir ja zusammenarbeiten im Einkauf bei Rheinmetall übergreifend. Und natürlich ist der Einkauf dezentral im Business verankert, aber wir haben eben übergreifend so ein paar, ja, wir leben eine Matrix, muss man sagen. Und da sind eben die Commodity Manager, die am Ende des Tages ihre Warengruppenstrategien entsprechend entwickeln, intern kooperativ mit den Leuten aus den Divisionen. Aber dann eben genau, also ich finde immer, wenn ich das sagen darf, das Ergebnis einer guten Commodity-Strategie ist eine saubere Bidders-List. Und so, wenn die erarbeitet wird, dann sieht man eben tatsächlich, gerade wenn man die mal regional aufspannt, wo habe ich denn weiße Flecken? Das heißt, die Commodity-Manager arbeiten das heraus und können dann gezielt eben über entsprechende Tools, auch mit KI, dann tatsächlich sagen, in der Region, in dieser Warengruppe haben wir noch weiße Flecken. Wer kann da helfen? Und auch da natürlich wieder zurück. Automobilzulieferer, die auf uns zukommen, die haben natürlich oftmals auch schon einen internationalen Footprint. Und da kann man eben sehr schön darüber dann die Synergien schaffen, weil bei uns ein weißer Fleck geschlossen wird und beim Zulieferer eben Auslastung entsteht.
Wenn wir es eine Ebene runterbrechen, jetzt haben wir gerade und auch bewusst gezielt danach gefragt, wie sprechen Sie potenziell neue Lieferanten an, um sie auf diese Wachstumsreise mitzunehmen? Wie ist es denn mit den Bestandslieferanten? Also wie läuft das Lieferantenmanagement, Beziehungsmanagement ab? Ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja auch eine nicht ganz einfache Situation. Vielleicht ist da auch dann manchmal so ein bisschen die Goldgräberstimmung, ja, Wachstum und ich weiß nicht was. Also wie hält man dann die Bestandslieferanten nicht nur bei der Stange, sondern wie gestaltet man eben auch hier die Beziehung, um diese Wachstumsperspektive fair für beide Seiten zu gestalten?
Das ist eine sehr gute Frage, weil in der Tat in den Zeiten der Friedensdividende natürlich das Lieferantenmanagement, die Interaktion, die war minimal. So, und jetzt muss hier alles schneller gehen. Und ich hatte es vorhin erwähnt, wir skalieren zuerst hoch mit unseren Bestandslieferanten. Das heißt, das erste Offensichtliche ist, es finden viel mehr Interaktionen statt. Wir sprechen viel öfter. Wir nehmen Qualitätsvorfälle zum Anlass, tatsächlich reinzugehen, Automotive-Anleihe wieder, 8D-Prozesse zu fahren mit unseren Lieferanten. Für einige Lieferanten, die stark auf die Verteidigungsindustrie fokussiert waren, sind derartige Dinge tatsächlich neu. Wir haben regelmäßiger tatsächlich auch dann Treffen mit dem Top-Management des Lieferanten. Nochmal, wir sind mittlerweile mit unseren Volumina natürlich relevanter. Das heißt, auch das Top-Management des Lieferanten interessiert sich eher für uns. Das heißt, wir kriegen auch mehr Attention. Und auch das ist am Ende des Tages wieder eine Anleihe aus dem Automotive. Seinerzeit als Einkaufsleiter hatte ich immer irgendwie versucht, dass wir als Kunde so unter den Top 3 bis Top 5 beim Lieferanten sind, um eben einfach dort auch was wert zu sein. Und wir können das jetzt so ein bisschen steuern, dass wir tatsächlich bei unseren Lieferanten die entsprechende Relevanz kriegen. Und ja, wie soll ich sagen, unsere Bestandslieferanten merken jetzt, dass wir zum einen mit dem Commodity Management vorbeikommen, da besprechen wir natürlich Kommerzielles, aber wir besprechen vor allen Dingen Kapazitäten, also Mengenmäßiges. Wir kommen mit unseren Supplier Quality Development Engineers vorbei, gehen tiefer rein, sind auch dabei, natürlich mittlerweile in den Angeboten Machbarkeitsstudien zu besprechen, um einfach sicherzugehen, dass wir technisch über das Gleiche reden, dass wir es verstanden haben. Das ist ein deutlich holistischerer Ansatz des Lieferantenmanagements und intensiver, weil auch in einer höheren Taktung.
Haben Sie auch schon Wir haben ja schon ein paar Anleihen in die Automobilindustrie. Das Thema Lieferantenbewertung, ist das dann auch jetzt parallel hochgezogen worden oder wird das hochgezogen oder ist das eher so, jetzt wollen wir es auch nicht sozusagen verscherzen, also soweit Sie da Einblick geben wollen, sich in die Karten gucken lassen wollen, wie ist das Thema Lieferanten, ja, Bewertung und Klassifizierung?
Genau, also auch da wieder, unser Business tickt schon dezentral und natürlich hat jeder Bereich hat eine gewisse Systematik, seine Lieferanten in A, B oder C einzuteilen, weil auch wir arbeiten natürlich qualitätszertifiziert. Jedes Qualitätsmanagementsystem fordert, dass sie ihre Lieferanten entsprechend beurteilen. Das tun wir also. Das ist aber jetzt da noch ein schöneres und konzernübergreifendes System einzuführen, ist nicht meine erste Priorität, sondern wir gehen da eher anlassbezogen vor. Also wenn zum Beispiel ein Qualitätsvorfall dann bei uns zu Störungen in der Fertigung geführt hat, dann gibt es da viel eher ein sauberes Feedback. Wie gesagt, dann gibt es diesen 8D-Prozess, den wir einführen, weil wir die Sachen eben viel schneller gelöst haben wollen. Das auf jeden Fall ebenso On-Time-Delivery. Ja, Lieferverzögerungen spielen wir jetzt viel schneller an die Lieferanten zurück. Das ist eher eine direkte Interaktion. Bei Systemen, gehen wir eher in eine andere Richtung.
Wir haben jetzt über Markt, wir haben jetzt über Lieferantenebene gesprochen. Jetzt ist aufgrund Zeitenwende auch geopolitischen Spannungen, Sie hatten das oder Entwicklungen, nicht zwingend Spannungen, Sie hatten es eingangs erwähnt, brauchen wir gefühlt noch so eine Zwischenebene an Perspektive, nämlich die End-to-End-Betrachtung oder wie weit auch immer End geht, aber zumindest die Perspektive der Lieferkette. Jetzt bewusst nicht als Supply Chain bezeichnet, weil das immer so eine logistische Konnotation hat. Aber inwieweit ist das für Sie jetzt eine Herausforderung, dass vielleicht diese unipolare Welt sich jetzt eben auch in eine multipolare entwickelt oder zurückentwickelt? Was bedeutet das für Ihr Beschaffungsmanagement, wie gesagt, auf Lieferkettenperspektive?
Ja, ich könnte eine abendfüllende Antwort darauf geben. Ich versuche mich dennoch kurz zu fassen. Aber nichtsdestotrotz vielleicht zuerst, es gefällt mir extrem gut, dass Sie Supply Chain gegen Lieferkette abgrenzen, weil ich finde auch Supply Chain hat diesen logistischen Ansatz und ich meine auch der Einkauf sollte die Lieferkette betrachten und Logistik, mit der Logistik eng zusammenarbeiten. Das andere ist, und jetzt oute ich mich, obwohl ich lange im Automotive gearbeitet habe, ich war noch nie ein Fan von Low-Cost-Country-Sourcing, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Risiken, die darin schlummern, nie richtig bepreist sind. Und damit meine ich zum einen gebundenes Kapital, damit meine ich natürlich Transportkosten, aber viel wichtiger Transportrisiken. In einer Zeit, wo wir geopolitische Spannungen haben, Exportkontrollen, Exportrestriktionen, Piraterie auf den Weltmeeren ist viel stärker zurück. All das. Und insofern war ich schon immer ein Verfechter einer gewissen Local-für-Local-Strategie. Und das heißt jetzt nicht 10 Kilometer um den Kirchturm, aber halt regional. Und jetzt kommt es aber, das darf ich nicht nur auf meiner Tier-1-Ebene denken, sondern das muss ich tatsächlich in der Lieferkette auf die Tier-N-Ebene legen. Das ist komplex, weil das auch höchstwahrscheinlich mal ab einer Tier-2, Tier-3-Ebene immer nebulös bleiben wird, weil sie haben einen Zwischenhändler drin, der wechselt mal. Aber damit muss man sich beschäftigen. Und das ist, wenn ich das noch sagen darf, ein echter Business Benefit der ESG-Gesetzgebung, die ja auch eine Risikoanalyse basierend auf einer gewissen Transparenz fordert. Und tatsächlich diese Transparenz muss geschaffen werden. Von daher, da wenden wir momentan viel Energie auf, um das besser zu, ja, begreifen.
Ja, weil man auch natürlich im Zweifelsfall nicht von Regionen abhängig sein darf, gerade in ihrer Branche, die potenziell dann eben von Freund zu Feind, wenn man es mal so platt sagen muss, dann auch werden kann. Jetzt vielleicht noch eine Perspektive, weil wir eben bei dieser marktorientierten Betrachtung sind, ist mir in der Vorbereitung begegnet, dass die Rüstungsbranche auch mit Startups oder für Startups jetzt in Folge der Zeitenwende immer interessanter geworden ist. Vielleicht also auch so unter diesem Stichwort Innovation. Gibt es da was, wo Sie sagen, ja, da haben wir auch einkaufsseitig drauf reagiert oder da gestalten wir jetzt bewusst Beziehungen zu Startups, die ja typischerweise sich immer so ein bisschen schwer tun, in so eine Konzernwelt integriert zu werden und sich dann auch leicht ihrer Vorteile beraubt sehen. Also inwieweit ist das Thema Startup-Kooperation unter dem Gesichtspunkt Innovation für Sie aus Einkaufssicht relevant?
Ja, genau. Rheinmetall ist 136 Jahre alt, also insofern ein alter, gewachsener Konzern gegen ein Startup, das agil und jung ist. Das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aber wir sehen es sowohl in den Medien als auch tatsächlich in Realita. Die Startups bringen tatsächlich Sprünge, Innovationssprünge, Geschwindigkeitssprünge. Das ist für uns eher etwas, was wir tatsächlich auf der Business Development, strategischen Seite, auf der Vertriebsseite betrachten, weil wenn ich es runterbreche auf den Einkauf, ein Startup, genau, also, oder ich fange an, nach welchen Kriterien kaufen wir denn ein? So, und wir schauen eine ganze Menge an, also wir schauen zum Beispiel Risikokategorien an, wir schauen auch finanzielle Stabilität an, wir schauen die Qualitätsperformance an, und bei einem Startup ist ja die finanzielle Stabilität zumindest mal ab und an fragwürdig. Also da gäbe es schon ein paar Red Flags. Und das andere ist auch wieder die Verbindung hin zu der Geschwindigkeit, die wir jetzt brauchen. Diese starken Innovationssprünge, das würde immer nach sich ziehen, dass wir natürlich unsere Produkte entsprechend umdesignen. Wir müssen hochskalieren. Wir müssen jetzt schnell lieferfähig sein. Und bei dem Wachstum in Summe sind unsere Ingenieure wahnsinnig an der Kapazitätsgrenze. Das heißt, dass ich dort also komme und sage, liebe Kollegen, ich habe hier eine ganz innovative Sache. Ihr müsstet nur einmal bitte das gesamte System komplett umdesignen. Da finde ich keine Begeisterung. Kann ich auch nachvollziehen. Das heißt, das ist eher etwas, was wir in die nächste Generation der Produkte einfließen lassen. Da schauen wir aber sicherlich auf jeden Fall drauf. Aber vielleicht noch als Abbinder zur Innovation. Prozessinnovation ist durchaus etwas, was wir gut finden. Das muss ja gar nicht immer so weitreichend sein und revolutionär. Es kann auch Evolution sein. Zurück zu den Stückzahlen, geringe Stückzahlen. Natürlich macht man das manuell. Die Stückzahlen sind so, dass sich jetzt Automatisierung oder Teilautomatisierung von Fertigungsschritten lohnt. Cobots etc. pp. Also das sind eher die Dinge, wo wir als Einkauf reinschauen.
Ja, spannend. Ja, nee, also ich wollte, wie gesagt, auch nicht in eine bestimmte Richtung steuern, sondern einfach für mich ist es immer wichtig, eben auch diese Innovationsperspektive mit reinzubringen, ohne, und das haben Sie ja gerade auch, glaube ich, sehr plastisch formuliert, dass Ihnen dann irgendwann die Entwickler aufs Dach steigen und sagen, willst du eigentlich unseren Job machen? Ne? Sondern der Einkauf kann da ja als Impulsgeber funktionieren, und Innovation bedeutet eben, wie Sie auch gerade völlig richtig gesagt haben, nicht immer nur neue Produkte, sondern eben auch auf der Prozessebene, auf der Technologieebene die Fachbereiche dann auch mit Expertise oder einfach nur Impulsen zu unterstützen.
Ja, genau. Also, aber es ist die Arbeitsteilung, es ist die Kooperation, diese Mischung, die, glaube ich, auch Mehrwert entstehen lässt.
Ja, ich bin jetzt auch technisch, ehrlich gesagt, völlig viel zu unbewandert, um da irgendwie Ansprüche zu erheben. Gab es denn bei der Umsetzung, wir haben jetzt, wie gesagt, verschiedene Ebenen betrachtet, was gab es da für Hindernisse, wie sind Sie damit umgegangen? Also jetzt sowohl strategisch als auch im Lieferantenmanagement, als auch Innovation, als auch Lieferkette. Also gab es da irgendwelche größeren Roadblocks, an die Sie sich erinnern, die Sie aus dem Weg räumen mussten oder das noch tun?
Ja, genau. Da würde ich vielleicht den Blick in die Zukunft richten, ein bisschen. Ich habe vorhin ja das Transparenzthema genannt und habe gesagt, dass wir da mit neuen Systemen arbeiten. Das ist so. Auch da nehmen wir gewissermaßen Anleihe aus der Automobilindustrie. Zuhörerinnen und Zuhörer, die in dem Bereich arbeiten, wissen das, dass ein sogenanntes IMDS-System dort gang und gäbe ist, International Material Database System. Das heißt, jeder Lieferant, der an den Kunden bemustert, gibt nicht nur sein Musterteil ab und seinen Messbericht, sondern macht eben auch einen Eintrag in das IMDS-System, und das ist zum Beispiel einfach die stoffliche Zusammensetzung des Produkts. Und daraus kann dann der Kunde jeweils tatsächlich aus den Stücklistenpositionen, wenn er dann für alle Stücklistenpositionen diese IMDS-Einträge hat, kann er sich die stoffliche Zusammensetzung seines Gesamtproduktes einfach, also wenn Sie heute bei irgendeinem Automobilhersteller nachfragen, kann der Ihnen sagen, wie viel Gramm Gold in dem Auto drinstecken. Und zwar exakt. Und das ist etwas, was in der Verteidigungsindustrie so noch nicht gelebt wird. Und Es gibt aber auch da Systeme, das ist ein ähnliches System wie IMDS. Am Ende des Tages ist es das Gleiche, heißt nur anders. Und da ist jetzt die Hürde sozusagen, den Lieferanten die Angst zu nehmen, dass wir da irgendwas klauen wollen. Ja, wir sind da konfrontiert mit Fragen, wo die sagen, ja, aber wieso möchtet ihr das wissen? Wollt ihr uns unsere Patente klauen oder wollt ihr uns rausschmeißen, ersetzen? Nein, es geht tatsächlich darum, ich muss einfach begreifen, wenn China Exportrestriktionen, was es ja nun leider Gottes mehrfach tut, für bestimmte Substanzen erlässt, muss ich halt sehr schnell wissen, das geht nur systemgestützt, wie bin ich denn betroffen? Und andersrum, ich kann diese Substanzinformation ja auch nutzen, zu sagen, okay, Beispiel, ich weiß nicht, Gold. Wie ist denn in der Literatur die Lieferkette von Gold beschrieben bis zur Mine? Wo geht das denn geopolitisch durch? Das heißt, es hilft mir also auch tatsächlich, Abhängigkeiten auf einer Tier 2, 3, 4 Ebene von gewissen Regionen besser zu begreifen und da eben die Angst zu nehmen, dass da irgendwas Größeres dahinter steht. Nein, es geht um Transparenz und Lieferfähigkeit.
Wir haben jetzt gerade den Blick nach vorne schon gedreht. Wenn wir noch ein bisschen bei diesem Thema Lieferanten, Lieferketten, Marktmanagement nach vorne blicken, wo oder welche Themen sind entweder in der Umsetzung oder auch in der Gestaltung für Sie bei dem Themenkomplex jetzt noch auf der Agenda für die nächsten Jahre?
Ich glaube, wir haben eigentlich die Themen, die bewegt werden müssen, alle schon angesprochen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, eine ganz andere Geschwindigkeit und ein anderes Stückzahlvolumen jetzt umzusetzen, durchzusetzen, zu erzeugen. Ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen und wir kamen drauf, am Ende des Tages ist es nichts Geringeres als die Neudefinition der Supply Chain oder Lieferkette, Entschuldigung, in der Verteidigungsindustrie. Eben von Manufaktur, einzelnen Stückzahlen mit schlechter Liefertreue hin zu einer effizienten Lieferkette, die verlässlich Stückzahlen im großen Umfang liefert in Quality, in Cost, in Time, weil das einfach tatsächlich dann einzahlt in die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Das geht darum, uns verteidigen zu können gegen eine Bedrohung, die leider Gottes real ist.
Ja, nachdenkliche Worte mit dem Blick in die Zukunft und gleichzeitig, glaube ich, auch klar aufgezeigt, dass Sie, Ihr Team, Ihre Kolleginnen und Kollegen da unterwegs sind, die Branche auch mit der Lieferantenbasis weiterzuentwickeln. Ich würde vorschlagen, wir tauchen wieder auf aus unserem Deep Dive. Nicht, dass uns die Luft ausgeht. Nee, Spaß beiseite. Ich bin kein Taucher, deswegen könnte ich da jetzt auch keine sinnvollen quasi Analogien aufbauen. Herr Gerlach, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist eine Branche, die jetzt ins Rampenlicht geht, die Rüstungsindustrie, dass Sie da so einen Blick über die verschiedenen Ebenen und auf Gestaltungsparameter gegeben haben, ist absolut themenstark. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne, Herr Klemann. Ich bin Taucher und deswegen weiß ich, beim Auftauchen muss man einen Safety-Stop einlegen. Und auf dem möchte ich vielleicht aber noch einen abschließenden positiven Gedanken mitgeben. Wenn wir das alles richtig machen, dann kann das Thema Rüstung in Deutschland tatsächlich auch zu einem Wirtschaftsfaktor und Motor für die Wirtschaft werden. Und mit dem persönlichen Gedanken und positiven Gedanken nach vorne bedanke ich mich für das Gespräch, für Ihr Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünsche allen einen schönen Tag. Vielen Dank.
Sie hörten Kaufkraft, themenstark. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.